Ja. NDR Info. Themen des Tages.
Zehntausende Menschen, die freiwillig einen Integrationskurs in Deutschland besuchen möchten, bekommen derzeit keinen Platz. Und dieser Zulassungsstopp soll auch weiter gelten. Begründet wird das mit der angespannten Haushaltslage. Ein Integrationskurs kostet ja zum ungefähr 1.700 Euro pro Person. Aber die Kommunen schlagen heute Alarm. Die Folgekosten, die könnten deutlich höher ausfallen. Ein Thema bei uns. Außerdem, begleitet von den Warnstreiks in vielen Städten, kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute noch einmal zusammen. Gibt es im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder doch noch einen Kompromiss? Und schneller und günstiger. Welche Reform beim Führerschein ist geplant? Das sind unsere Themen des Tages unter anderem. Heute ist Mittwoch, der 11. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Deutsch lernen, Orientierung im Alltag bekommen, ein Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Dafür gibt es in Deutschland seit 2005 staatlich geförderte Integrationskurse. Aber seit Ende November bereits hatte das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, den Zugang zu diesen Kursen stark eingeschränkt, um zu sparen. Künftig sollen diese Kurse nur noch bezahlt werden, wenn man auch eine gute Perspektive hat, hier zu bleiben. Und es gilt nicht mehr für Geduldete, für Asylsuchende und auch nicht mehr für Geflüchtete aus der Ukraine. Chris Bedro mit Hintergründen und zu den Kursen und Kosten.
Ein wichtiger Punkt bei den Integrationskursen ist es, Deutsch zu lernen. Die Teilnehmer bekommen 600 Stunden Deutschunterricht und sollen danach dann in der Lage sein, im Alltag zurechtzukommen. Das Bundesamt für Flüchtlinge sagt, es geht zum Beispiel um die Themen Arbeit und Beruf, Einkaufen und Wohnen, Gesundheit, aber auch um die Ausbildung und Erziehung von Kindern und soziale Kontakte. Die Teilnehmer üben außerdem, Briefe, E-Mails oder Bewerbungen zu schreiben oder auch Formulare auszufüllen. Und sie lernen die deutsche Kultur, Geschichte und Rechtsordnung kennen. Welche Werte sind zentral in unserem demokratischen System? Ziel ist eine bessere Integration von Ausländern in Deutschland. Auch deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sollen dadurch besser werden. Es gibt grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen, die diese Kurse belegen. Die eine sind Migranten, die zu einer Teilnahme verpflichtet worden sind, zum Beispiel von der Arbeitsagentur, oder die einen gesetzlichen Anspruch darauf haben, wie zum Beispiel anerkannte Flüchtlinge. Diesen Migranten werden die Kurse weiter bezahlt. Wer aber freiwillig teilnehmen will, der bekommt die Kurse aktuell nicht mehr bezahlt. Das betrifft vor allem Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Menschen, die mit einer Duldung in Deutschland leben. Sie konnten in der Vergangenheit einen Antrag stellen und das zuständige Bundesamt hat die Teilnahme dann in der Regel genehmigt. Diese Praxis liegt jetzt bis auf Weiteres auf Eis. Das Ministerium argumentiert unter anderem mit den Kosten für die Integrationskurse. Eine Sprecherin hat gesagt, es kann keine Lösung sein, sie dauerhaft unbegrenzt zu finanzieren. Pro Teilnehmer würden mehrere tausend Euro fällig und alle Ministerien seien dazu aufgerufen zu sparen. Im Bundeshaushalt sind in diesem wie schon im letzten Jahr rund 1 Milliarde Euro für Integrationskurse vorgesehen. Allerdings hat das Geld in den letzten Jahren nie gereicht und das soll jetzt anders werden. Das Innenministerium sagt, es will künftig gezielter steuern, wem der deutsche Staat einen Integrationskurs bezahlt. Für Menschen mit einer, Zitat, positiven Bleibeperspektive soll es weiter Kurse geben.
Also die Bundesregierung will den Zugang zu den Integrationskursen weiter einschränken. Das bedeutet eben, dass insbesondere Asylbewerber, Geduldete, Menschen aus der Ukraine und auch EU-Bürger nicht mehr im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. An den Plänen des Bundesinnenministers gab es dann auch heute deutliche Kritik von Verbänden, von der Opposition und auch vom Koalitionspartner, von der SPD. Dort in den Reihen der SPD warnen Politiker, wenn wir eine frühzeitige Integration erschweren, wird das erfahrungsgemäß langfristig zu höheren gesellschaftlichen und finanziellen Kosten und auch Konflikten führen. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Dr. Niklas Harder sprechen vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Das DZIM untersucht wissenschaftlich, welche Integrationsmaßnahmen wirken. Ich habe ihn gefragt, was passiert denn, wenn die Kurse fehlen, also wenn man den Zugang zu einem Nadelöhr macht?
Ja, so grundsätzlich ist es aus der Integrationsforschung gut unterstützt, dass Wartezeiten im Integrationsprozess wirklich Gift sind. Und das sind Wartezeiten an verschiedensten Stellen im Integrationsprozess. Das kann die Wartezeit darauf sein, dass ein Asylverfahren begonnen wird. Das kann die Wartezeit darauf sein, dass man Arbeitsmarktzugang hat oder auch auf andere Dinge. Und da gibt es wirklich eine gute Studienlage aus Deutschland, allerdings auch aus vielen anderen Nachbarstaaten Deutschlands, dass Wartezeiten auch langfristig Integration hemmen und erschweren. Insofern, wenn jetzt hier der Zugang zu Integrationskursen erschwert wird, dann ist das sicherlich eine von der Forschung gedeckte Kritik.
Und jetzt geht es ja gar nicht nur um ein Verschieben, sondern die Bezahlung der Kurse für einen großen Teil der potenziellen Teilnehmerinnen komplett zu kappen. Was würde das bedeuten?
Ja, was das genau bedeutet und im Effekt bedeutet, ist, glaube ich, noch nicht genau abzusehen. Denn was das BAMF hier macht, ist, dass es Teilnahmeberechtigung begrenzt. Mhm. Und diese Gruppen, um die es hier geht, das sind in erster Linie AsylbewerberInnen, Geduldete, aber eben auch Menschen aus der EU und aus der Ukraine. Da war es bislang so, dass die eine Berechtigung haben, also das Recht haben, an einem Integrationskurs teilzunehmen, wenn entsprechende Kapazitäten da sind. Das BAMF sagt jetzt, wir müssen sparen und diese Kapazitäten sind nicht mehr da. Das würde heißen, dass diese ganzen Gruppen kein Recht mehr darauf haben, einen Integrationskurs zu besuchen. Es gibt allerdings noch einen mindestens einen zweiten Weg in Integrationskurse und das ist das Element der Verpflichtung. Also Jobcenter, Ausländerbehörden, Sozialämter können Menschen auch aus diesen Gruppen verpflichten, an einem Integrationskurs teilzunehmen. Und soweit ich das momentan überblicke, ist das auch weiterhin möglich. Das bedeutet jetzt allerdings, dass besonders motivierte Menschen aus diesen Gruppen, die sagen, ich will nicht darauf warten, dass mich jemand verpflichtet, ich möchte diesen Integrationskurs machen, ich möchte die Sprache lernen, um mich hier in Deutschland besser zurechtzufinden, die werden jetzt ausgebremst. Die Möglichkeit, einem Integrationskurs teilzunehmen, hängt jetzt davon ab, ob die lokale Ausländerbehörde, ob das lokale Jobcenter, also wir sprechen hier über die Kreisebene, ob die dieses Instrument der Verpflichtung wahrnehmen werden oder nicht. Das heißt, hier wird insbesondere Eigeninitiative ausgebremst und der weitere Integrationsverlauf ist dadurch viel mehr abhängig von den lokalen Behörden.
Welche Alternativen gibt es denn zu klassischen Integrationskursen? Wenn wir gerade festgestellt haben, aus Sicht auch der Forschung und mit dem Blick auf den Arbeitsmarkt, ist das eine sinnvolle Maßnahme? Und wir pochen ja immer auf diese gute Integration, in Anführungszeichen.
Der erste Punkt ist, dass das BAMF hier gerade sehr auf ihren eigenen Haushaltsposten guckt. Die müssen bei Integrationskursen sparen und jetzt versuchen sie das irgendwie umzusetzen. Die Kosten, die dadurch entstehen, die fallen eben nicht beim BAMF an. Die fallen bei den Jobcentern an, das sind dann Steuergelder aus dem Gesamttopf. Und die fallen auch bei den Kommunen an, die dann Menschen, die länger in der Beschäftigungslosigkeit sind, eben auch länger in wahrscheinlich Gemeinschaftsunterbringung beherbergen müssen. Die fallen bei den Kommunen ein, dadurch, dass da dann mehr Menschen leben, die kein Deutsch sprechen und so weiter. Das heißt, das ist eben hier das Problem, dass die Kosten, die dadurch entstehen, nicht dort anfallen, wo gespart wird. Zur Alternative, das ist nicht leicht zu sagen, denn die Studie, die sich damals 2015, 2016 die Wirksamkeit der Integrationskurse angeschaut hat, die hat die Wirksamkeit auch verglichen mit damals parallel stattfindenden Deutschkursen, die nicht ganz 600 Stunden lang waren, sondern etwa 400 Stunden und an deren Ende zum Beispiel auch kein Sprachtest stand, sondern es war einfach nur Sprachvermittlung, ohne dass man danach ein Zertifikat hatte und die auch nicht so ein standardisiertes Curriculum hatten wie die Integrationskurse. Und da sieht die Studie keinen Effekt auf die Arbeitsmarktintegration. Jetzt unterscheiden sich die Kurse so sehr, dass wir nicht wissen, woran es genau liegt. Aber was wir, denke ich, sagen können, ist, das reine Sprache lernen, das bringt es nichts. Der deutsche Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein Papierarbeitsmarkt. Also Zertifikate wie das B1 oder das B2-Sprachzertifikat sind sehr wichtig. Und die bekommt man eben nicht durch individuelle Sprachlernen mit der App zum Beispiel. Sondern es ist eben auch wichtig, dass man diese Sprachkenntnisse nachweisen kann. Und ich denke, es ist auch so, dass es einen Unterschied macht, ob das qualitativ hochwertige Kurse sind. Und die Integrationskurse, bei aller Kritik, die es auch an ihnen gibt, das ist nun wirklich ein etabliertes Instrument, wo Menschen Deutsch unterrichten, die das gelernt haben, die das schon lange machen, anhand von standardisierten Curricula. Also da ist auch schon eine ganze Menge Qualität und Erfahrung aufgebaut, die sich so schnell nicht ersetzen lässt.
Sagt der Integrationsforscher Niklas Haader vom DZIM, vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bundesregierung und das zuständige Bundesamt den Zugang zu Integrationskursen einschränken will und welche Folgen das haben dürfte. Wer in Deutschland einen Führerschein machen will, der muss aktuell 3.000 Euro und mehr bezahlen. Aber das schreckt offenbar auch nur wenige ab, denn die Zahl der praktischen und theoretischen Prüfungen in Deutschland ist auf einem neuen Rekord. Gleichzeitig haben wir aber auch hohe Durchfallquoten. 44% scheiterten im vergangenen Jahr an der Theorie und auch bei der praktischen Prüfung fällt gut ein Drittel durch. Heute hat der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder seine Pläne vorgelegt, wie die Bundesregierung die immensen Kosten für den Führerschein senken will. Bei natürlich gleich bei bleibend hohen Standards der Verkehrssicherheit. Das hatte alles der Minister ja auch schon vor einigen Wochen angekündigt. Durchaus auch mit Folgen in den Fahrschulen und einer größeren Zurückhaltung, sich gerade für Kurse anzumelden. Uwe Berndt berichtet.
Die Ungeduld wächst. Im Oktober hatte Verkehrsminister Schnieder angekündigt, dass der Führerschein deutlich billiger werden soll. Die Folge: viele Interessierte warten ab. Fahrschulen beklagen teils drastische Rückgänge bei den Neuanmeldungen. Manche stürzt das bereits in ernsthafte Probleme. So werden die Fragen drängender. Wann wird es denn nun billiger und vor allem um wie viel? Doch wer konkrete Antworten erwartete, wurde enttäuscht.
Das wird ein Prozess sein. Da können Sie weder ein konkretes Preisschild noch ein konkretes Datum nennen, wann es dort zu welchen Vergünstigungen kommt.
Denn die Preise für den Führerschein legt nicht das Ministerium fest. Das ist die Sache der Fahrschulen. Und die halten sich noch bedeckt. Der Fahrschulverband hat noch Beratungsbedarf, will sich bisher nicht äußern. Einigkeit besteht darin, vieles zu erleichtern. Weg mit der Präsenzpflicht beim Theorieunterricht. Bisher muss man mindestens 14 Doppelstunden besuchen und bezahlen. Doch wer will, soll künftig auch zu Hause lernen können und sich direkt zur theoretischen Prüfung anmelden können. Und in der praktischen Ausbildung soll der Fahrsimulator eine größere Rolle spielen als bisher, zum Beispiel bei der Ausbildung im Schaltwagen. Im Simulator kann man das Anfahren am Berg 100-mal üben, ohne den Verkehr aufzuhalten, und der Fahrlehrer muss auch nicht bei jedem Versuch dabei sein. Die Zahl der Sonderfahrten, also zum Beispiel Autobahn- oder Nachtfahrten, soll von 12 auf 3 reduziert werden. Dies wird vom TÜV-Verband bereits kritisiert, ebenso wie die Reduzierung des Fragenkatalogs bei der theoretischen Prüfung. Eine Fahrprüfung light dürfe es nicht geben, sonst würden die Erfolge bei der Verkehrssicherheit der letzten Jahrzehnte zunichte gemacht, heißt es in einer Stellungnahme. Verkehrsminister Schnieder teilt diese Sorge nicht.
Die Verkehrssicherheit leidet unter all diesen Maßnahmen nicht. Es werden Prozesse vereinfacht, es werden Optionen geschaffen, es werden Möglichkeiten geschaffen, die es einfacher und damit günstiger machen.
So will man sich auch Österreich zum Vorbild nehmen. Dort dürfen Fahranfänger mit ihren Eltern üben. Das Auto muss mit einem Warnschild markiert werden und alle Fahrten müssen dokumentiert sein. Auch so könne man die Kosten senken, zumindest für diejenigen, deren Eltern bereit sind, den Job des Laienfahrlehrers zu übernehmen. Schön und gut, doch wann kommen Sie nun, die vielen Vorschläge?
Ich würde es gerne morgen machen, aber Sie sehen, wir brauchen demokratische Prozesse.
Denn im März muss sich zunächst die Verkehrsministerkonferenz der Länder mit den Vorschlägen befassen. Erst danach kann das Gesetzgebungsverfahren beginnen. Frühestens Ende des Jahres können sie in Kraft treten, vielleicht auch erst 2027.
Mir dauert das auch zu lange, das sind die Rahmenbedingungen in unserem demokratischen System.
Bis dahin gilt, wer die Kosten für den Führerschein im Griff haben will, sollte rechtzeitig für die Prüfung lernen. Denn wenn man durchfällt, wird es noch viel teurer.
Das stimmt. In Fahrschulen merkt man also, wie Menschen sich gerade zurückhalten, auf diese Reform warten. Der Schnieder-Effekt. Heute hat der Minister seine weiterentwickelten Vorschläge vorgelegt, wie der Führerschein reformiert werden kann. Ein Thema des Tages heute. Künstliche Intelligenz kommt immer stärker in Unternehmen zum Einsatz, von Personalsoftware bis zur Kreditprüfung. Ganze Start-ups, die um KI entstehen, auch in Deutschland. Und die Bundesregierung muss, die Bundesregierung will die KI-Aufsicht neu ordnen. Künftig soll die Bundesnetzagentur zum Beispiel zentraler Ansprechpartner für KI-Anwendungen werden. Das hat der zuständige Bundesdigitalminister noch einmal gerade festgehalten, denn er hat heute sein Konzept vorgestellt, einen neuen Entwurf, ein Gesetz. In Berlin hat unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Wilhelm sich das geplante Gesetz näher angesehen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie jegliche KI-Kontrolle in Deutschland eigentlich bis jetzt geregelt ist.
Also bisher gibt es eigentlich nur die Anteile der EU-Regulierung, die schon in Kraft getreten sind, ohne dass Deutschland das jetzt national überführen musste. Das ist insofern eine sinnvolle Regelung, als dass KI-Anwendungen ja nicht national beschränkt sind und die gleichen Regeln auch für den gesamten europäischen Markt gelten sollten. Dazu gehören dann zum Beispiel die KI-Verbote, also Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, manipulative KI, sowas ist alles nicht erlaubt. Aber das ist eben nicht alles und deshalb jetzt dieser neue Gesetzentwurf des Digitalministeriums.
Dann schauen wir auf diesen Entwurf, der jetzt ins Parlament geht, der eben die Umsetzung einer EU-Richtlinie im Ende auch ist. Was ändert sich mit dem neuen Gesetz?
Also mit diesem Gesetz wird quasi so mal nach zahlenmäßig ausgefüllt, was die EU den Mitgliedstaaten eh schon als Aufgabe mitgegeben hat. Also welche Behörde kümmert sich denn jetzt eigentlich im Land um die KI-Regulierung? Da hat sich Deutschland lange Zeit gelassen. Das hat heute auch der Digitalminister nochmal zugegeben. Aber er wollte halt vor allem eins nicht, neue Strukturen, neue Ämter und Behörden ins Leben rufen. Das widerspricht ja auch seinem Auftrag zum Bürokratieabbau und zur Staatsmodernisierung. Insofern hat er sich dafür entschieden, dass in Deutschland die Bundesnetzagentur diese zentrale Behörde in Sachen KI sein soll.
Und ist das bei der Bundesnetzagentur denn überhaupt richtig angesiedelt? Oder vielleicht, du hast gesagt, der Prozess hat ein bisschen gedauert in Deutschland, auch der einzige Ort, an dem man das gesehen hat.
Nee, es gab da schon auch andere Interessenten. Und zwar, das ist in Deutschland jetzt vielleicht auch keine Überraschung, die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern. Mhm. Die hatten sich schon vor 2 Jahren mal in Stellung gebracht, also kurz nachdem der EU-AI-Act verabschiedet wurde. Und die haben gesagt, da geht's um so viel Datenschutz, also auch um Schutz von geistigem Eigentum, Schutz von kritischen und persönlichen Daten. Dafür sind wir doch eh schon zuständig. Jetzt ist es halt anders gekommen und das spricht auch einiges für die Bundesnetzagentur. Die kümmert sich nämlich eh schon um Mobilfunk- und Internetanbieter in Deutschland und wird damit halt immer mehr zum bundesweit dem Ansprechpartner in der Digitalbranche. Und das war auch einer der wichtigen Punkte von Digitalminister Wildberger, halt einen Ansprechpartner zu haben.
Und wie stark kann die Bundesnetzagentur dann Einfluss nehmen bei Firmen, die mit KI arbeiten? Soll sie das überhaupt?
Sie soll absolut Einfluss nehmen, nämlich immer dann, wenn die KI-Unternehmen Grenzen überschreiten. Die Verbote hatte ich schon angesprochen, also wo KI nicht tätig werden darf. Aber es gibt ja auch eine Reihe von Anwendungsfällen, wo KI explizit erwünscht ist, wo aber eben auch ein hohes Risiko damit verbunden ist. Beispiele wären da die kritische Infrastruktur, Schulen, in der Verwaltung oder in der Strafverfolgung. Überall da kann KI für mehr Effizienz und Geschwindigkeit sorgen, aber es kann eben auch Schindluder damit getrieben werden. Und deshalb soll die Bundesnetzagentur da ganz besonders genau hingucken, damit dieses Handling einfach nicht aus der Hand gerät. Ja.
Und bei KI ist ja das Tempo der Entwicklung ein ganz, ganz großes Thema. Warum ist die KI-Aufsicht überhaupt wichtig und möglich?
Naja, weil es halt so ein neues und damit auch so unreguliertes Feld bisher gewesen ist. Wir hatten sie ja von der bisher sehr mangelhaften Gesetzgebung dabei. Der EU-AI-Act war überhaupt erst die erste umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und wenn man sich die potenziellen Risiken anschaut, die mit KI einhergehen, dann könnte man sagen, es ist schon sträflich, wie lax das bisher gehandhabt wurde. Aber zur Verteidigung der Politikerinnen und Politiker, es ist halt auch eine sich rasend schnell entwickelnde Technologie. Da kann man nur hinterherrennen, weil eben bisher keinerlei Gesetze oder Richtlinien für die Entwicklung gegolten haben.
Und da ahnt man schon, welche Denkschulen es sozusagen da gibt in diesem ganzen Themenbereich, welche Stimmen und Konzepte zwischen Aufsicht und Deregulierung, oder?
Ganz genau. Es ist auch dieses KI-Gesetz ja so ein bisschen ein Zwischenweg geworden, weil es soll eben nicht nur um Regulierung gehen, sondern auch um Förderung. Carsten Wildberger kommt ja aus der Wirtschaft, er weiß, wie sehr diese Branche ächzt unter den ganzen Regulierungen, unter Gesetzen und dass es einfach schneller gehen soll behördlich. Und deshalb hat er auch gesagt, hier soll auch ein Ansprechpartner geschaffen werden, der Innovationen ermöglicht, der zum Beispiel ein Testlabor bietet, in dem KI-Anwendungen sich mal austoben können, wo die mal durchgespielt werden können. Also insofern soll es jetzt nicht nur um das Bremsen, um das Regulieren gehen, sondern auch so ein bisschen die KI-Branche in Deutschland, viele Startups auch ein bisschen zu fördern.
Also am Ende ist es das Angebot, auch Kompetenz zu bündeln in dieser Bundesnetzagentur. Aber der Gesetzentwurf, den der Minister da heute ins Kabinett eingebracht hat, der jetzt durch den Bundestag muss, am Ende ist es jetzt auch nicht der ganz große Wurf, oder?
Ja, der war aber auch nicht als solcher angesetzt. Es lag ja alles schon vor als EU-AI-Act. Es ging jetzt wirklich nur darum, das zu überführen in nationales Recht und halt diese Entscheidung zu treffen, wer ist die große KI-AI-Behörde in Deutschland. Und da hat der Minister sich halt festgelegt auf die Bundesnetzagentur. Was jetzt daraus wird am Ende und ob jetzt wirklich die KI-Community in Deutschland gefördert wird, das werden einfach die nächsten Jahre zeigen müssen.
Soweit Informationen aus Berlin von Jan Frederik Willems. Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur KI-Aufsicht heute auf den Weg gebracht. Eins der Themen des Tages heute.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Und damit zum Sport in den Themen des Tages und auch zu unserer Reporterin im ARD-Olympiateam, Kerstin von Kalkreuth. Hallo Kerstin.
Hallo.
Starten wir doch mal mit Biathlon und den nordischen Kombinierern. Auf der Loipe fehlte heute der Flow. Oder was für eine Überschrift für den Olympiatag würdest du geben?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Vor allen Dingen zum Schluss fehlte immer so ein bisschen der Flow. Fangen wir an mit der nordischen Kombination. Da war Vinzenz Geiger, der Olympiasieger von vor 4 Jahren, bis 2 Kilometer vor dem Ende mit in der Spitzengruppe dabei. Und dann, wie sagt man so unschön, im Skilanglauf ist er blau gelaufen. Das heißt, er konnte einfach nicht mehr. Kennt, glaube ich, die eine oder der andere. Und ist fast stehen geblieben, hat sich dann irgendwie noch ins Ziel gerettet. Ist nur 10. geworden. Bester Deutscher war da auf Rang 8, Johannes Ritzek. Ja, und im Biathlon, da war es ja ein bisschen die Loipe, kann man sagen, bei Vanessa Vogt, die 4. geworden ist. Die lag am Ende 13 Sekunden hinter der Bulgarin Lora Ristova. Also 13 Sekunden fehlten auf Bronze. Da würde ich jetzt nicht sagen, es hat gar nicht geklappt, aber sie war einfach ein bisschen zu langsam. Und bei Franziska Preuß war es nicht die Loipe, da war sie gut, sondern das letzte Schießen. 2-mal daneben geschossen und damit ist sie zurückgefallen aus mit den Medaillenrängen auf Platz 10.
Schade. Aber geht dein Blick jetzt schon ein bisschen wieder gen Eiskanal und erhoffst du da Besseres?
Ja. Ja, ich bin schon wieder mittendrin hier bei den Rotlern. Heute sind die Doppelsitzer dran. Jetzt gerade die Frauen, die haben ihren ersten Lauf runtergebracht. Diana Eitberger und Magdalena Macina. 22.000stel. Also ist ja unvorstellbar, für mich zumindest, liegen sie im Moment hinter einem italienischen Duo auf dem Silberrang. Ja, gleich folgt dann der zweite Durchgang. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass es da dann die erste deutsche Medaille heute geben kann.
Wir schauen vielleicht noch auf den Abend, was es sich noch lohnt, heute anzusehen. Ich habe schon gesehen, natürlich Eiskühe tanzen. Das Eistanzen ist noch heute spannend, nicht für die Deutschen allerdings.
Nein, die Deutschen sind leider ausgeschieden. Das ist sehr schade. Trotzdem interessieren sich ja viele Leute fürs Eistanzen. Es ist wirklich eine wunderschöne Sportart und auch sehr, sehr hochklassig. Ich kann noch denjenigen, die es sehr entspannt mögen, Curling ans Herz legen. Das geht heute um 19 Uhr los mit dem deutschen Team. Es hat sich erstmals seit 2014 wieder ein Männerteam aus Füssen qualifiziert. Das sind ganz junge Männer, die da mitmachen dürfen heute. Die fangen gegen Kanada an. Das werden sie nicht gewinnen können. Die Kanadier sind Favoriten. Aber auf jeden Fall finde ich, lohnt sich. Curling ist auf jeden Fall immer sehr entspannt. Und heute geht auch endlich Eishockey los. Die NHL-Profis sind ja hier mit am Start. Eishockey der Männer. Da greifen aber auch die Deutschen erst morgen ein. Die haben morgen Abend dann ihr erstes Spiel gegen Dänemark. Und natürlich Rodeln. Auf jeden Fall dranbleiben. Die Doppelsitzer der Männer sind dann gleich auch heute Abend noch dran.
Dann vielen Dank. Wir hören uns nach nochmal aus dem ARD-Olympiateam in Mailand. Kerstin von Kalkreuth und vielleicht auch noch der Hinweis der NDR-Info, Olympiaabend, den Sie auch dann ab 20.15 Uhr mit allen Highlights bei uns hören können. Kitas und Schulen und Hochschulen, Bezirksämter und Verwaltungen. In vielen Städten gab es heute erneut Warnstreiks. Vielleicht hat es Sie ja auch betroffen. Denn heute sind Gewerkschaften und Arbeitgeber noch einmal zusammengekommen. Denn im Tarifkonflikt, im öffentlichen Dienst der Länder, wird ja weiterhin um einen Kompromiss gerungen. In dieser dritten und entscheidenden Verhandlungsrunde sind immerhin 900.000 Beschäftigte, die es betrifft. Und da geht es um höhere Löhne und Arbeitsbedingungen. Den Tag fasst uns Johannes Frevel zusammen.
Die Tarifparteien lagen zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde weit auseinander. Die Arbeitgeber, Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, TDL, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund. Die Gewerkschaftsforderung 7%, monatlich mindestens jedoch 300 Euro mehr für die 925.000 angestellten Beschäftigten der Bundesländer außer Hessen, wo separat verhandelt wird. Die Gewerkschaften hatten in den vergangenen Wochen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen. Denn so begründet Beamtenbundchef Volker Geier.
Also wir warten erstmal von der Arbeitgeberseite natürlich zu Beginn der Verhandlungen jetzt ein Angebot. Bislang hatten wir ja kein Angebot bekommen, wir haben 2 Verhandlungsrunden hinter uns gebracht. Es gab so Zahlenspielchen.
Dabei handelt es sich um Eckpunkte für einen Einigungskorridor. Die hatten die Länder nach der zweiten Tarifrunde überraschend der Öffentlichkeit präsentiert. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dretzel rechnet als Verhandlungsführer der Länder aus seiner Sicht vor, was in Aussicht gestellt, aber am Verhandlungstisch nach zumindest Gewerkschaftsangaben noch nicht angeboten wurde. Im Kern 5% über 29 Monate Laufzeit.
Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann liegen wir jetzt schon in dem, was wir in Aussicht gestellt haben, über 5%. bei einer Inflationserwartung in dem Zeitraum von 4,83%. Und das werden wir jetzt weiter konkretisieren. Zu Verhandlungen gehören aber natürlich immer zwei. Deswegen ist jetzt wichtig, damit wir vorankommen, dass die Gewerkschaften jetzt auch von ihren Maximalforderungen Abstand nehmen. Deswegen gehören zu einer Bewegung, zu einer Kompromissfähigkeit beide Seiten. Das ist meine Aufforderung an die Gewerkschaft. Und jetzt sind wir mal gespannt, was auf dem Platz passiert.
Eine Arbeitskommission beider Tarifparteien sollte seit der zweiten Tarifrunde Einigungsvorschläge für zahlreiche strittige Einzelfragen vorlegen. Das Ergebnis: in kaum einem Punkt wurde vor der dritten Tarifrunde eine Annäherung erreicht, resümiert Verdi-Bundeschef Frank Wernicke. Die rote Linie der Gewerkschaften sei der zuvor erzielte Abschluss mit Bund und Kommunen. Dort gab es 5,8% über 27 Monate.
Wir haben den starken Eindruck, dass die Länder versuchen, einen Abschluss zu machen, der schlechter ist als für die Kommunalbeschäftigten. Warten wir mal ab, was jetzt die nächsten Stunden bringen. Weil es ist ein öffentlicher Dienst. Es ist ja gar nicht einsehbar, dass die Länderbeschäftigten schlechter gestellt werden als ihre Kolleginnen und Kollegen beim Bund und den Kommunen.
Sollten die Tarifverhandlungen bis zum Freitag nicht zum Ergebnis führen, könnte eine vierte Tarifrunde folgen.
Johannes Frevel zu den Tarifverhandlungen der Länder im öffentlichen Dienst, auch heute zumindest ohne eine schnelle Einigung. Und das waren die Themen des Tages heute an diesem 11. Februar, ein Mittwoch. Ich bin Nina Zimmermann, wünsche Ihnen einen guten Abend.